NDR Info. Themen des Tages.
Mein Angebot steht deshalb. Lassen Sie uns zum Wohl des Landes bis zur Neuwahl zusammenarbeiten.
Wenn Sie dann noch einzelne Vorhaben Ihrer zerbrochenen Regierung mit unserer Hilfe hier zu Ende bringen wollen, dann will ich Ihnen sagen, Sie haben hier von dieser Stelle aus keine Bedingungen zu stellen. Nein, wir sind nicht der Auswechselspieler für Ihre auseinandergebrochene Regierung.
Oh, das war heute Nachmittag eine kurzweilige Aussprache im Bundestag nach der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz. Da hören wir gleich rein. Und nach der als erster, wir haben es ja gerade schon kurz gehört, der Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU geredet hat. Wie viel Zusammenarbeit dort von der Union noch zu erwarten ist, das haben wir auch Niedersachsens CDU-Landeschef gefragt. Und während in Deutschland die Regierung gerade zusammengebrochen ist, formiert Donald Trump seine gerade neu, zu der auch Tech-Milliardär Elon Musk gehören soll. Wir blicken in diesen Themen des Tages nach Washington, aber auch nach Brüssel zu einem wichtigen Treffen bei der NATO. Im Studio Janine Albrecht, schönen guten Tag. Zunächst gehen wir aber nach Berlin, wo unser Korrespondent Uli Haug zugehört hat.
Mit der heutigen Regierungserklärung hat der Bundestagswahlkampf begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz will dabei eine Frage in den Mittelpunkt stellen.
Ich werde die Bürgerinnen und Bürger niemals vor die Wahl stellen. Entweder wir investieren in unsere Sicherheit oder in gute Arbeitsplätze und Wirtschaft und Infrastruktur. Entweder wir geben Geld für die Bundeswehr oder wir haben sichere Renten. Entweder wir unterstützen die Ukraine oder wir investieren in Deutschland. Dieses Entweder-Oder ist falsch und führt unser Land in die Irre.
Im Gegensatz zu seiner Wutrede in der vergangenen Woche im Kanzleramt gibt sich Scholz im Bundestag staatsmännisch und eher wieder hanseatisch zurückhaltend. Und der von ihm entlassene Ex-Finanzminister Christian Lindner? Der bezeichnet seine Entlassung als Befreiung. Er will das Land von links in die Mitte rücken und zitiert dazu einen seiner Amtsvorgänger von der SPD, Peer Steinbrück.
Das Soziale in der Politik reicht nicht. Darauf verlegt sich die SPD am liebsten, weil sie es am besten kann und dort die größten Wohlfühlerlebnisse hat. Dabei entgeht ihr allerdings, dass ihr wirtschaftspolitisches Bein zu kurz ist und sie deshalb im Kreis läuft. Herr Bundeskanzler, wer nur im Kreis läuft, kann keine Fortschrittskoalition führen.
Die angeschlagene Wirtschaft wird ein zentrales Wahlkampfthema, besonders auch für Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz.
Wir müssen die Ärmel aufkrempeln, wir müssen den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen und übrigens dort auch das vollkommen missratene Projekt Ihres sogenannten Bürgergeldes wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dafür zu sorgen, dass dieser Arbeitsmarkt wieder funktioniert. Und wir müssen die Steuer- und Abgabenlast für die Haushalte und für die Unternehmen in Deutschland senken.
Im wirtschaftspolitischen Schlagabtausch fehlt der Wirtschaftsminister. Der designierte Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, ist wegen eines defekten Regierungsfliegers nicht rechtzeitig nach Berlin gekommen. Außenministerin Annalena Baerbock übernimmt für ihn. Von ihr kommt keine große Abrechnung mit dem politischen Gegner. Stattdessen die Frage, wie man das Leben angesichts unsicherer Zeiten wieder besser machen kann.
Wie können wir genau das schützen, was dieses Land zusammenhält? Den starken Sozialstaat, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, staatliche Institutionen in unserem Land.
Trotz aller inhaltlichen Meinungsunterschiede, die Parteien der Mitte haben sich im Bundestag allesamt klar von der AfD abgegrenzt. CDU-Chef Merz schließt eine Zusammenarbeit erneut kategorisch aus. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel attackiert daraufhin Kanzler Scholz und vor allem Friedrich Merz scharf.
Mit Ihnen als Ersatz, Scholz, kommt Deutschland nicht voran. Sie können nichts von dem umsetzen, was Sie versprechen. Sie sind keine Alternative zu dieser Regierung und zu diesem Kanzler.
Über 3 Monate sind es noch bis zur vorgezogenen Neuwahl.
Und das waren ziemlich deutliche Worte auch von Friedrich Merz auf die Regierungserklärung. Aber das gehört zu seiner Rolle als Oppositionsführer und ja auch als Kanzlerkandidat der Union dazu. Schließlich will die Union die nächste Bundesregierung stellen. Und das hört sich nicht gerade nach der Zusammenarbeit an, wie sie sich der Kanzler wünscht. Wie geht es jetzt bis zur Neuwahl dann weiter zwischen Opposition und der Minderheit? Mehrheitsregierung von SPD und Grünen. Darüber habe ich mit dem CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag und dem CDU-Landesvorsitzenden Sebastian Lechner gesprochen, der mit der Rede seines Parteichefs zufrieden ist.
Es war eine sehr gute Rede, womit er auch klargemacht hat, wo die Unterschiede liegen und auch klargemacht hat, was unsere Position ist. Wir erwarten eben jetzt zügige Neuwahlen. Es ist gut, dass man sich jetzt auf einen Termin geeinigt hat. Das hat aber gab ein zähes Ringen davor. Und wir erwarten eben, dass wir zügig eine handlungsfähige neue Bundesregierung aufstellen.
Das Ringen, das ist jetzt zumindest vorbei. Sie sagen es, 23. Februar sind dann die Neuwahlen. Was sind denn aber aus Ihrer Sicht da jetzt auch noch Vorhaben, bei denen Sie dann mit der Minderheitsregierung auch zusammenarbeiten können als Union?
Also zunächst einmal teile ich die Aussage von Friedrich Merz dort, dass wir jetzt nicht der Einwechselspieler sind für die gescheiterte Ampelkoalition. Das heißt, das, was wir nicht machen werden, sind fehlgeschlagene Gesetze, die Herr Scholz nicht mehr durch das Parlament bringen konnte, jetzt mit unserer Mehrheit und unseren Stimmen im Bundestag zu unterstützen. Insofern konzentriert sich das auf die Gesetze, die dringend erforderlich sind und die wir auch brauchen, zum Beispiel bei dem Thema Schutz des Bundesverfassungsgerichtes zu einer Neuwahl stehen, wollen wir alle miteinander sicherstellen, dass die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts gewahrt wird. So, und das werden wir auch mittragen. Und dann wird es sicherlich noch das ein oder andere Thema geben, wenn es um die Entlastung der Menschen geht, wenn es um die Frage des Lieferstätten-Sorgfaltsgesetzes geht, wo es jetzt Verhandlungen darüber gibt, ob man da auch eine gemeinsame Position finden kann.
Sie sagen, bei wichtigen Vorhaben, wie zum Beispiel eben der Stärkung des Bundesverfassungsgerichts, da wird die Union dann durchaus weiter mitarbeiten, auch im Bundestag. Ansonsten hört sich das aber dann doch nach einer ziemlichen Hängepartie an, die uns da jetzt auch erwartet. Ist das auch die Verantwortung, die man den Bürgerinnen und Bürgern als gewählte Abgeordnete dann auch gegenüber hat?
Ja, die Hängepartie ist jetzt zuvorderst verursacht durch die Bundesregierung und auch durch das Ende der Ampelregierung. Sie haben eben keine eigene gemeinsame Basis mehr gehabt. Die hatten sie aus meiner Sicht übrigens von Anfang an nicht und haben dieses Land im Kern schon das ganze Jahr durch in dieser Hängepartie gelassen. Und worauf wir jetzt gedrängt haben, ist, dass es möglichst schnell zu Neuwahlen kommt, weil wir eine gute, handlungsfähige Bundesregierung brauchen. Und jetzt haben wir einen Termin im Februar. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir den auch gerne noch früher gehabt, aber dazu war der Bundeskanzler nicht bereit. Trotzdem ist das Parlament bis dahin handlungsfähig. Es kann Beschlüsse fassen. Und ich habe Friedrich Merz heute so verstanden, und das ist auch die klare Aussage von uns, wenn es dringend erforderliche Gesetzesprojekte gibt, die wichtig sind für dieses Land, dann werden wir uns unserer Verantwortung dort stellen.
Sie sagen es, die Union, die hätte ja gerne noch früher neu gewählt. Und Friedrich Merz, der hat ja auch schon vor dem Ampelbruch immer wieder gesagt, die Union könne quasi aus dem Kaltstart heraus in den Wahlkampf starten. Ja, wie stellen Sie sich jetzt da auch in Niedersachsen auf? Sie sind ja der CDU-Chef. Wann geht's da los mit dem Wahlkampf und wie gut sind Sie da auch schon aufgestellt?
Also wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben es prophetisch vorausgeahnt und haben deswegen unsere Bundestagskandidatinnen und Kandidaten alle bisher aufgestellt. Das heißt, in jedem Wahlkreis gibt es einen nominierten Bundestagskandidaten oder eine Kandidatin. Und wir werden jetzt am 23. November, an dem Samstag, unsere Landesliste aufstellen. Und dann sind wir ab dem 24. November handlungsfähig.
Und das sagt Sebastian Lechner. Er ist der Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen.
NDR Info. Die Meinung.
Und bei der SPD, da will Kanzler Scholz wieder bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat, als Kanzlerkandidat antreten. Daran hält er fest. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel findet das nicht gut und seine Regierungserklärung nicht überzeugend.
Nicht mit mir, hat Olaf Scholz mehrfach und entschieden gerufen. Nicht mit mir. Aber nein, es war nicht der Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Leider nicht. Dabei wäre das genau richtig gewesen. Aber Scholz erklärte mit nicht mit mir, was mit ihm als Bundeskanzler 2.0 nicht zu machen ist. Nämlich an der Rente, der Pflege und der Gesundheit zu sparen, um die Ukraine zu unterstützen. Nicht mit ihm, mit Scholz. Ein Wahlversprechen, das wohl kaum verfangen wird. Denn nichts deutet darauf hin, dass Scholz noch das Vertrauen von Wählerinnen und Wählern hat. Und jetzt grummelt es auch noch in der eigenen Partei. Wie kann man es den Genossen verdenken? Scholz fehlt ganz offensichtlich Kraft und Stärke, die Bundestagswahl zu gewinnen. Er war schon blass bei Karin Mioska und hat grandios enttäuscht. Im Bundestag wollte er es klar besser machen. Und ja, es war besser. Aber es ist zu wenig. Es reicht nicht. Und wenn die SPD-Spitze nicht auf ihn einwirkt und ihn dazu bringt, den Joe Biden zu machen, dann ist ihr nicht zu helfen. Ob Boris Pistorius oder Lars Klingbeil, es spielt kaum eine Rolle. Nur nicht Scholz. Er ist der gescheiterte Kanzler, der es nicht geschafft hat, seine Regierung zusammenzuhalten. Auch wenn es für die Ampel durch den Ukraine-Krieg besonders schwer war, so hat er doch Führungsstärke vermissen lassen. Warum sollten die Wähler und Wählerinnen glauben, dass er es beim nächsten Mal besser machen wird? Nein, Olaf Scholz sollte sich und seiner Partei die Blamage ersparen. Friedrich Merz muss ja gar nichts mehr machen bei der Konkurrenz. Er kann statt Wahlkampf im Sauerland die Füße hochlegen. Das wird ein Selbstläufer. Nicht, weil die Leute plötzlich Merz so sympathisch und überzeugend finden. Er profitiert hauptsächlich von Scholz' Schwäche. Merz müsste sich schon selber aus dem Rennen nehmen oder über Markus Söder stolpern. Wenn der aus Bayern weiter so gute Wahlkampfideen hat, wie das Deutschlandticket einzukassieren und damit 13 Millionen Wähler und Wählerinnen verprellt, dann könnte es vielleicht einen Armin Laschet-Moment geben. Aber darauf sollte die SPD nicht bauen. Der Kanzlerkandidat wird die Wahl entscheiden. Deshalb sollte Olaf Scholz selber sagen, nicht mit mir, bevor ihm die eigenen Leute den Stuhl vor die Tür setzen.
Soweit die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Gescheitert war die Ampel, das ist mittlerweile ja hinlänglich bekannt, an der Wirtschafts- und Finanzpolitik, beziehungsweise den zu unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie die Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung gebracht werden könnte. Eine Woche später haben heute die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Prognose für das kommende Jahr vorgelegt. Und auch da sieht es nicht gerade nach Aufschwung, sondern nach Rückgang aus. Hans-Joachim Viehweger.
Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben trüb. Ähnlich wie andere Ökonomen haben auch die Mitglieder des Sachverständigenrates ihre Konjunkturprognose gesenkt und das noch deutlicher als andere. Für 2025 erwarten sie nach zwei Rezessionsjahren in Folge lediglich ein Wachstum von 0,4%. Da sind andere, auch die Bundesregierung, zuversichtlicher. Hintergrund seien strukturelle Probleme der Wirtschaft, die sich in der anhaltenden Schwäche der Industrie zeigten, erläutert Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Expertengremiums.
Seit 2019, also vor 5 Jahren, vor dem Beginn der Pandemie, ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland insgesamt nur um 0,1% gewachsen und bleibt im internationalen Vergleich zurück.
Zum Vergleich, die Wirtschaft in den USA ist im gleichen Zeitraum um 12% gewachsen, die Wirtschaft im Euroraum um 4%. Und die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind durch die Wahl von Donald Trump weiter gestiegen, sagt Professor Martin Werding unter Hinweis auf die von Trump angekündigten Zölle.
Zu den Wirkungen höherer Zölle gibt es Analysen, modellgestützte Analysen, die klar anzeigen, dass die deutschen Wachstumsaussichten dadurch weiter gedämpft werden, noch nicht so stark im kommenden Jahr, aber dann in den Folgejahren.
Was die Ankündigung von Neuwahlen hierzulande angeht, sehen die Ökonomen unterschiedliche Aspekte. Positiv sei, dass damit eine langanhaltende Phase der Unsicherheit ende, so die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier.
Das ist nicht nur so eine allgemeine Einschätzung, es ist wirklich ganz konkret in den Daten zu sehen, dass der Faktor Unsicherheit, dass der Faktor, dass man nicht wusste, wo geht die Wirtschaftspolitik hin, sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Konsumentenseite immer wieder zitiert wird und als Begründung angeführt wird, warum wir nicht in die Gänge kommen.
Allerdings werde es nun natürlich dauern, bis eine neue Regierung gewählt sei und Klarheit über die künftige Wirtschaftspolitik bestehe. Für eine Belastung könnte auch der fehlende Haushalt sorgen. Die vorläufige Haushaltsführung beschränke die Möglichkeiten der Politik. Von der künftigen Regierung erwarten die Mitglieder des Sachverständigenrates eine klare Priorisierung für Infrastruktur, Bildung und Verteidigung. Vieles sei hier in den vergangenen Jahrzehnten versäumt worden, auch wegen eines strukturellen Problems der Politik, so Professor Achim Truger.
Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich darauf zurückführen, unter anderem, dass die Politik tendenziell Ausgaben und Maßnahmen bevorzugt, die unmittelbar der derzeitigen Wählerschaft zugutekommen. Dagegen werden zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben, deren Nutzen erst langfristig eintritt, eher vernachlässigt.
Um diesem Phänomen zu begegnen, schlagen die Ökonomen vor, für bestimmte Ausgaben verbindliche Vorgaben zu machen. Beispiel Verkehr. Hier sei ein Infrastrukturfonds nach dem Vorbild der Schweiz sinnvoll. Dieser sollte mit festen Einnahmen rechnen können, zum Beispiel Einnahmen aus der Lkw-Maut. Für Verteidigungs- und Bildungsausgaben sollte es Mindestquoten geben, wie beispielsweise das 2%-Ziel der NATO. Dass in diesen Bereichen Nachholbedarf gibt, sei auch eine begrenzte Reform der Schuldenbremse denkbar. Entscheidend sei aber, dass höhere Schulden nicht für den Konsum, sondern wirklich für Investitionen eingesetzt würden.
Während sich in Deutschland gerade alles auf die Neuwahlen vorbereitet, da formiert Donald Trump sein Regierungsteam. Und eine Personalie ist zwar etwas ungewöhnlich, aber überrascht nicht wirklich, wenn man Trumps Lobeshymne auf Elon Musk in der Wahlnacht gehört hat. Nur Elon Musk schaffe es, eine Rakete ins All zu schicken. So hatte Trump von dem Tech-Milliardär ja geradezu geschwärmt, als er in der vergangenen Woche dann seinen Sieg bei der US-Wahl verkündet hat. Elon sei ein Freund, ein toller Typ, so Trump. Und dieser tolle Typ soll jetzt einen Beraterposten bekommen. Katrin Brandt.
Dass Elon Musk in dieser neuen Behörde für Regierungseffizienz eine wichtige Rolle spielen soll, kommt nicht überraschend. Musk hat immer wieder behauptet, er könne 2 Billionen Dollar an Regierungsausgaben einsparen. Wie? Das hat er nicht erklärt. Und was genau sein Job in der neuen Behörde sein soll, darüber wird nun spekuliert.
I wouldn't look for Elon Musk to have a .gov address. I wouldn't look for Elon Musk to be a technical part of the US government.
Elon Musk werde wohl keine E-Mail-Adresse der Regierung nutzen oder technisch ein Teil der US-Regierung sein, vermutet etwa Mike Allen, Mitbegründer der Nachrichtenplattform Axios. Er sei aber massiv daran beteiligt, diese Regierung zu gestalten und aufzubauen, so Allen bei CNBC.
He is a massive part of shaping, architecting this government.
Heute hat Musk den künftigen Präsidenten beim ersten Besuch in Washington begleitet. US-Medien berichten, dass er am Wohnsitz Mar-a-Lago in Florida ein- und ausgehe. So konnte es wohl auch passieren, dass Musk dabei war, als Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefonierte. Offenbar spiele Musk bei Trump eine immer größere Rolle, wenn es um Außenpolitik geht, sagt Teddy Schleifer von der New York Times und findet das bedenklich. Das ist weit entfernt von seinem Fachgebiet und tief in einem Bereich, in dem es um Interessenskonflikte geht, wenn man sich seine direkten wirtschaftlichen Interessen in der Ukraine oder Taiwan ansieht. So Schleifer bei MSNBC. Ein klares Zeichen setzt Trump auch mit der Entscheidung, Mike Huckabee als Botschafter nach Israel zu senden. Huckabee, der frühere Gouverneur von Arkansas, werde unermüdlich daran arbeiten, dem Nahen Osten Frieden zu bringen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Huckabee versteht sich auch mit Verweis auf die Bibel als eiserner Unterstützer Israels und lehnt die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung ab. Dass Donald Trump Präsident werde, beeinflusse jetzt schon den Nahen Osten, sagte er bei Fox News.
You're seeing a scrambling all over the Middle East of countries suddenly trying to behave differently. Because they know a new sheriff has come to town.
Man sehe, wie Staaten drängeln, sich anders zu benehmen, weil ein neuer Sheriff in die Stadt kommt, so Huckabee. Große Verblüffung ruft weiterhin Trumps Entscheidung hervor, den Fox-Moderator Pete Hegseth zum neuen Verteidigungsminister zu machen. Der 44-Jährige hat zwar beim Militär gedient und war nach eigenen Angaben unter anderem in Afghanistan und im Irak im Einsatz, aber er hat keine Erfahrung in der Politik und auch nicht darin, einen Regierungsapparat zu führen. Das US-Militär beschäftigt fast 3 Millionen Menschen. Die Ausgaben für die Verteidigung liegen bei über 800 Milliarden Dollar jährlich. Hegseth hat sich in der Vergangenheit skeptisch über den Sinn der NATO geäußert und er findet, dass Frauen nicht an der Front kämpfen sollten. Das hat uns nicht effektiver oder tödlicher gemacht, es hat das Kämpfen komplizierter gemacht, sagte Hegseth in einem Fernsehinterview. In den USA dürfen Soldatinnen seit Jahren in den Kriegseinsatz geschickt werden. Wenn Hegseth das ändern wollte, bräuchte er die Zustimmung des Kongresses.
Noch dauert es aber noch mehr als 2 Monate, bis Donald Trump dann am 20. Januar die US-Präsidentschaft übernimmt. Und auch bei der NATO wird nicht allzu viel Gutes von Trump für das Militärbündnis und für die Unterstützung der Ukraine erwartet. Aber noch ist ja die Biden-Regierung im Amt und die will vor Trumps Amtsantritt die Ukraine in vollem Umfang unterstützen. Das hat US-Außenminister Antony Blinken den NATO-Partnern in Brüssel zugesichert. Über sein Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Bei der NATO läuft der Countdown. Nur noch 2 Monate und dann steht Donald Trump an der Spitze der USA und damit an der Spitze der Führungsnation im Bündnis. Die NATO versucht, sich vorzubereiten und offensichtlich will die jetzt noch amtierende Biden-Regierung dabei helfen. So jedenfalls wurde der kurzfristige Besuch interpretiert, den Bidens Außenminister Antony Blinken heute in Brüssel machte. Die Botschaft seiner überraschend angesetzten Reise war, Präsident Biden will dafür sorgen, dass jeder Dollar, der eingeplant ist für die Ukraine-Hilfe, bis zum 20. Januar, dem Amtsantritt von Donald Trump, auch ausgegeben wird.
President Biden fully intends to drive through the tape and use every day to continue to do what we've done over these last 4 years.
Die Militärhilfe für die Ukraine läuft weiter, verspricht der amerikanische Außenminister so wie bisher. Und dann fügt er noch hinzu, die Unterstützung der Ukraine sei nicht nur für die Sicherheit Europas entscheidend, sondern auch für die Sicherheit der Vereinigten Staaten.
It's so critical to the security of the United States, the security of countries throughout Europe. And we will do that.
Ob Trump das auch so sieht, weiß niemand. Seine Aussagen im Wahlkampf sprechen eher dagegen, dass er viel zur Unterstützung der Ukraine beitragen will. Trump hatte angekündigt, dass er innerhalb kurzer Zeit, er sprach von 24 Stunden, den Krieg beenden könne in direkten Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin. Und diese Ankündigung hat bei der NATO die Alarmglocken klingen lassen. Man fürchtet, dass ein solcher Deal von Trump nur zu Lasten der Ukraine zu erreichen ist.
I have to say, first of all, we're so gratified to have the alliance in such strong, capable hands with Secretary Blinken.
Ich muss sagen, erklärt der amerikanische Außenminister Blinken, ich bin dankbar, dass in dieser schwierigen Situation die NATO in den Händen von Generalsekretär Rutte liegt. Dem Niederländer Mark Rutte wird ein guter Draht zu Donald Trump nachgesagt. Er gilt als einer der ganz wenigen Europäer, die von ihm respektiert werden. Wie soll Europa jetzt umgehen mit dem Comeback von Trump? Das war sein Thema beim Besuch von Blinken.
Maybe most importantly, also thanks to American leadership, Ukraine has prevailed and
Dank der amerikanischen Führung hat die Ukraine nur überleben können. Aber jetzt müssen wir Europäer mehr tun und einen größeren Anteil leisten, damit Putin in der Ukraine nicht erfolgreich ist. Washington hat seit Kriegsbeginn ungefähr die Hälfte der gesamten Militärhilfe für die Ukraine geleistet. Militärexperten halten es für ausgeschlossen, dass die Europäer das ersetzen können, selbst bei deutlich höheren Investitionen in die Rüstung. Die Strategie der Europäer ist deshalb jetzt eine andere. Man will aufrüsten, ja, aber versuchen auf diese Weise die Republikaner in Washington davon zu überzeugen, dass sie sich nicht aus der Ukraine-Hilfe zurückziehen.
Und das waren unsere Themen des Tages für heute an diesem Mittwoch.